Eintracht Braunschweig geht in der B-Jugend seinen eigenen Weg. Statt Jahrgangsteams, ein U16, in der die Spieler des Jungjahrgangs und ein U17, in der die Spieler des Altjahrgangs aktiv sind, haben die Verantwortlichen sich für einen erweiterten, gemeinsamen Kader entschieden. Ich spreche mit Nils Quante, dem Cheftrainer der U16 und U17, über die Gründe für die Entscheidung für das Konzept, die Herausforderungen, die es mit sich bringt und insbesondere die Vorteile, die sich daraus für die individuell optimale Förderung der Talente ergeben.
Der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Ja, moin Nils, erstmal vielen Dank, dass wir heute hier zu Besuch sein dürfen und du uns Einblicke in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig gewährst. Ihr verfolgt bei der Eintracht ja einen besonderen Ansatz und habt statt einer U16 und einer U17 einen großen B-Jugendkader, für den du die Gesamtverantwortung trägst. Vielleicht magst du zu Beginn einmal kurz skizzieren, warum ihr diesen Weg gewählt habt und wie der Alltag bei euch dann mit dem großen Kader aussieht.
Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir unser Konzept und irgendwo ja auch unser Nachwuchsleistungszentrum heute dann auf der Plattform mal vorstellen dürfen. Genau, ich bin seit einem Jahr jetzt bei Eintracht Braunschweig und habe mit dem Start des neuen Konzeptes im letzten Sommer hier angefangen. Unser Alltag sieht so aus, dass wir uns dazu entschieden haben, eine U16 und eine U17 als Doppeljahrgang zusammenzulegen. Das heißt, in diesem Jahr waren es die 2009er und die 2010er, die wir in einer großen Gruppe gemeinsam geführt haben. Die Praxis sah dann so aus, dass wir 30 Feldspieler und 3 Torhüter zum Start der Saison jetzt hatten und in einem Doppelspielbetrieb mit den Jungs immer wieder aktiv waren. Das heißt, die U17-Spieler oder die besseren Spieler, die es einfach schon auf dem Level gut schaffen, haben ganz normal die Spiele in der U17-Nachwuchsliga vom DFB absolviert. Und hinzu kam dann einmal pro Woche ein Leistungsvergleich für die Spieler, die nicht im U17-Kader waren. Das sind dann natürlich vorwiegend die jüngeren Spieler, aber auch Spieler, die jetzt eigentlich im Altjahrgang, U17-Jahrgang sind, aber vielleicht gerade nicht auf dem Leistungsstand, wie man ihn bräuchte für die NLZ-Liga oder aus einer Verletzung kommen, aus einer Krankheit. Für die war dann einfach die Leistungsvergleiche einmal pro Woche da. So, und das heißt, wir sind mit einem sehr großen Trainerteam in die Saison gestartet, also mit einem Cheftrainer, 4 Co-Trainern und allem, was drumherum dazu gehört, also gemeinsamer Torwarttrainer, gemeinsame athletische Physioabteilung, alles, was die Jungs dann am Ende brauchen und gehen dann mit dem gemischten Kader eigentlich durch die Wochen und durch die Spiele durch.
Das ist gerade schon angesprochen, ein sehr großer Kader mit 30 Feldspielern und 3 Torhütern, natürlich nicht das, was man sonst im Training gewohnt ist. Ihr habt auch darauf reagiert mit einem sehr großen Trainerteam und teilt in der Trainingspraxis dann ja häufig die Gruppe auch in Kleingruppen. Wie nutzt ihr dieses Kleingruppentraining, um dort dann auch gezielt an den individuellen Stärken oder auch Potenzialen der einzelnen Talente arbeiten zu können?
Tatsächlich total unterschiedlich. Also es gibt da ja alle möglichen Ansätze, in die man reingehen kann. Ein großer Punkt ist, dass man natürlich sehr positionsbezogen arbeiten kann. Das heißt, wenn wir jetzt mal als Beispiel mit 24 Spielern auf dem Platz stehen und teilen die Gruppe in 4 Sechsergruppen, dann können wir natürlich sehr, sehr positionsspezifisch mit jeweils einem Co-Trainer oder Cheftrainer mit den 6 Spielern arbeiten. So, dann gibt es eine Form, die wirklich für die Innenverteidiger, vielleicht im Verhältnis auch Innenverteidiger gegen die Stürmer ist. Dann gibt es eine Außenspielerform, dann gibt es eine zentrale Mittelfeldspielerform. Und so haben wir einfach durch die große Masse an Spielern, die wir dann wieder kleinteiliger zerlegen, mit jeweils einem Trainer begleiten, einfach die Möglichkeit, sehr differenziert zu teilen. Also Positionskontext ist das eine Differenzierungsmerkmal. Wenn wir in Richtung 1-gegen-1 Form aktiv sind, dann machen wir es in Richtung Biobending so ein bisschen, dass wir dann auch gucken, welche Spieler matchen gegeneinander, dass wir jetzt nicht den 1,95 Spieler gegen den 1,60 Spieler vielleicht in irgendwelchen Duellen in der Luft oder so die ganze Zeit sehen, können dann nach körperlichen oder athletischen Parametern einteilen. Wenn wir im reinen Techniktraining sind, was vielleicht auch so ein bisschen positionsunabhängiger ist, dann geht es eher nach technischem Leistungsstand, wo wir dann aber auch feststellen, häufig sind die Jungjahrgänge vielleicht auch besser als die Altjahrgänge, zumindest teilweise, dass wir dann auch da einfach Matches hinbekommen, sodass die Spieler am Ende für sich auf einem passenden Niveau in der Kleingruppe eben gefordert werden. Nach unterschiedlichen Kriterien, je nachdem, was an dem Tag halt gefordert ist.
Du hast gerade angesprochen, dass ein großer Punkt dann auch positionsspezifische Inhalte sind. Wie definiert ihr denn das, was auf einer Position für euch gefordert sein muss? Wenn du jetzt mal vielleicht auch eine Beispielposition rausnimmst, was sind da für dich die Punkte, die ein Spieler mitbringen muss? Und erstellt ihr dann zum Beispiel auch Stärken und Potenzialübersichten, um dann entsprechend auch trainieren zu können?
Ja. Also am Ende ist es für mich zweigeteilt. Einmal gibt es allgemeine Positionsanforderungen, die einfach jeder Spieler ab einem gewissen Level können muss. Bleiben wir mal im Beispiel des Innenverteidigers von eben. Dann gibt es einfach Dinge in der Boxverteidigung, im Kopfballspiel, im Rausverteidigen, aber auch in der Spieleröffnung. Also ein Innenverteidiger auf U17-Niveau muss ja einfach in der Lage sein, beidfüßig Linien zu überspielen, muss in der Lage sein, beidfüßig Linien zu überdribbeln, sollte, wenn es ein sehr guter Innenverteidiger ist, in der Lage sein, auch mit beiden Füßen weiträumig Flugbälle, weite Pässe zu spielen. Das sind dann einfach allgemeine Positionsanforderungen, die jeder Innenverteidiger können muss. So, und dann kommt als zweite Komponente ja immer der eigene Charakter, der eigene sportliche Charakter des Spielers hinzu, dass wir halt ganz unterschiedliche Innenverteidiger-Typen haben. Wir haben, wenn ich mal das Beispiel jetzt aufmache, einen Innenverteidiger, der einfach sehr, sehr gut am Mann verteidigt, aber jetzt im Verteidigen der Tiefe Themen hat und Probleme hat, was das Stellungsspiel angeht, was auch am Ende die Endgeschwindigkeit angeht. Und wir haben das genaue Gegenstück mit einem Innenverteidiger, der einfach athletisch extrem gut ist, sehr schnell ist, sehr guten Antritt hat, auch ein gutes Stellungsspiel hat, also der in der Tiefe eigentlich kaum zu schlagen ist, der aber einfach Themen aufgrund von wenig Robustheit am Mann hat. So, und dann kommen wir natürlich in genau dieses Thema der Individualisierung rein. Das sind zwar dieselben Positionen, wir müssen sie aber irgendwo ganz unterschiedlich coachen, weil sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben und aber auch ganz unterschiedliche Dinge brauchen, um sich auf ihrem Level zu verbessern. Und deswegen ist es für mich einfach ein Mix aus, was sind Do-or-Die-Anforderungen auf dieser Position, die jeder einfach können muss. So, und was ist dann aber auch der individuelle Charakter des Spielers, den wir da dann direkt mit berücksichtigen.
Du sprichst den individuellen Charakter an. Welche Freiheitsgrade lasst ihr in so Positionsprofilen dann auch zu? Wenn wir jetzt zum Beispiel besondere individuelle Stärken haben, du hast zum Beispiel eben Themen angesprochen, wie auch ein Flugball spielen. Es gibt ja immer so eine Idealvorstellung auch, wie so eine Technik irgendwie aussehen kann, aber dann gibt es ja auch immer noch mal den Spieler, der dir den Flugball trotzdem irgendwie auf den Punkt schlägt, aber vielleicht eine Technik anwendet, wo man auf den ersten Blick sagen würde, boah, das ist eigentlich nicht das, was irgendwie im Lehrbuch steht. Ja. Welche Freiheitsgrade lasst ihr dann auch gerade, wenn ihr in differenzierten Kleingruppen arbeitet, in diesem Bereich zu?
Schon viel, weil ich im U16, U17 Alter der Meinung bin, dass es auch gefährlich sein kann, zu sehr noch in Techniken rumzufuschen. Das heißt, wenn wir einen Spieler haben, der den Flugball sehr, sehr gut on point dahin bringt, wo er ihn hinhaben möchte, auch mit einer guten Schärfe, mit einer guten Höhe, und man sich aber fragt, wie geht das technisch, weil eigentlich sieht es total unsauber aus, so, dann wäre ich da jetzt sehr vorsichtig, da einzugreifen, weil wir natürlich auch bei einem 16-jährigen Spieler uns vom Ideal wieder weit entfernen können, wenn wir da jetzt irgendwie anfangen, in der Technik rumzufuschen. Das heißt, ich gucke mir dann schon eher das Ergebnis an. Und wenn das Ergebnis nicht passt, also er permanent die Flugbälle nach links und rechts verzieht, dann können wir in die Technik reingehen. Wenn er aber eine gute Zielquote hat und die Technik aber für mich ein bisschen komisch aussieht, dann würde ich ihn da trotzdem erstmal drin lassen in seiner Ausführung, weil am Ende passt das Ergebnis, ja. Und das ist gerade im höheren Jugendbereich ja auch dann einfach das, was relevant ist.
Wenn wir bei diesem Kleingruppentraining vielleicht mal bleiben, wie gestaltet ihr es dann auch konkret? Also arbeitet ihr in der Phase des Trainings dann vermehrt auch in isolierten Übungsformen, um zum Beispiel Themen wie die Technik, die du angesprochen hast, oder auch taktische Themen wie das Verteidigen der Tiefe zu erarbeiten? Oder nutzt ihr dort dann auch trotzdem schon mal kleine Spielformen? Wenn ihr dann zum Beispiel eine Achtergruppe habt oder so, seid ihr dann auch vielleicht mal in einem 3 gegen 3, 4 gegen 4 trotzdem unterwegs?
Genau, ganz grob gesagt reden wir ja über 4 Trainingseinheiten in der Woche. Und wir haben es eigentlich in der Wochenstruktur so zerlegt, dass wir am ersten Trainingstag, wo die Jungs ja auch meistens noch regenerieren vom Spiel, und am letzten Trainingstag, also Richtung Abschlusstraining, in reine Ausführungstechnikform reingehen. Das heißt, da ist wirklich dann meistens auch ohne Gegenspieler oder nur mit leichtem Gegnerdruck, mit einer sehr, sehr hohen Wiederholungszahl, das saubere Verbessern, das saubere Erarbeiten der Technik der Fokus. Und dass wir an den beiden Tagen, das ist meistens Dienstag, Donnerstag bei uns der Fall, wo Intensität draufkommt, wo Belastung draufkommt, dann spielt genau das mit rein, was du gerade angesprochen hast, dass wir dann in kleinen oder auch kleinsten, also bis zu 1 gegen 1, 2 gegen 2, runter Spielform, dann die Dinge auch wirklich mit Entscheidungstraining, mit Gegnerdruck, mit Zeitdruck, mit Wettbewerb, mit spielnahen Situationen verbinden wollen. So, und das kann dann jetzt zum Beispiel, wenn ich an das Thema Flanken verwerten oder Flanken generell denke, ein Trainingskontext an einem Freitag im Abschlusstraining sein, wo die Außenspieler und auch die Stürmer wirklich isoliert eine Flanke nach der anderen schlagen und die in der Mitte per Kopf verwerten, also hohe Wiederholungszahl, geringe spieltaktische, spieltechnische Anforderungen. Und an einem Dienstag oder einem Donnerstag sieht es dann vielleicht so aus, dass wir das in einem 2 gegen 2 mit 1 gegen 1 Duellen auf dem Flügel spielen, wo dann wirklich jeder in seine Duelle mit Gegenspieler, mit Zeitdruck, mit Gegnerdruck dann auch reinkommt.
Welchen Einfluss spielen bei diesen Überlegungen auch die Aspekte, die Hannes Wolf im Rahmen der Trainingsphilosophie Deutschland auch im Lande verkündet? So, du hast es zum Beispiel eben schon mal angesprochen, ihr habt dann kleine Spielformen mit drin, dann vielleicht auch mit Provokationsregeln, mit Anspielern, um halt in die Themen zu kommen. Habt aber ja quasi in dem Moment, wo ihr isoliert trainiert, trotzdem auch den Zwischenblock aus der besten Trainingseinheit sozusagen. Ist das was, wo ihr euch auch drauf bezieht?
Ja, schon, weil es ja einfach eine Sensibilisierung für das Thema von Hannes Wolf gegeben hat. Wie sollte ein Training jetzt mal ganz allgemein aussehen und welche Rolle muss vielleicht auch ein isoliertes Techniktraining spielen? Weil man schon immer wieder das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen verteufelt wird, isoliert technisch zu trainieren mit den Spielern. Und wenn ich mir angucke, auf welchem Niveau wir aber technisch unterwegs sind, bis in die höheren Nachwuchsligen hinein, dann glaube ich, haben wir da einfach ganz, ganz viel Bedarf, der noch nicht in irgendeiner Form ausgeschöpft ist. So, und wenn ich die Leitlinien der Trainingsphilosophie für mich mal so ein bisschen runterbreche, dann heißt es ja einfach schon, arbeitet ein Stück weit mit den Spielern isoliert technisch, weil die Dinge müssen einfach rein, sorgt dafür, dass wahnsinnig viel Spielzeit und sehr, sehr hohe Wiederholungszahlen pro Spieler drin sind und macht die Spielform nicht zu kompliziert, nicht zu weit weg vom Spiel, weil am Ende ist Spielen einfach das, was den Spieler entwickelt und weiterbringt. So, und wir setzen die Trainingsphilosophie jetzt nicht genau so um, was dann die Abfolge im Training betrifft. Aber was die Inhalte betrifft, bin ich davon voll überzeugt und findet dann auch bei uns in der Wochenstruktur einfach sehr, sehr viel Einzug.
Ist es vielleicht auch tatsächlich sowas, was euch am Ende auch zu der Entscheidung gebracht hat, einen großen gemeinsamen Kader zu machen? Auf den ersten Blick könnte man jetzt sagen, ist schwierig, in so einem großen Kader individuell zu arbeiten. Aber am Ende des Tages kommt ihr ja eigentlich genau in diese Momente jetzt rein, weil ihr den großen Kader habt, ihn zwingendermaßen eigentlich in kleine Gruppen teilen müsst und dort dann halt irgendwie differenziert und spezifisch unterwegs seid, um einerseits dann eben an diesen Themen, Technik zum Beispiel, zu arbeiten, aber andererseits halt auch wirklich individuell arbeiten zu können, auf jeden nochmal einzeln eingehen zu können. War das ein Punkt, der da auch mit reingespielt hat?
Auch, ja. Also es gab eigentlich zwei große Punkte, weswegen wir das gemacht haben mit dem Konzept, wie wir es jetzt umsetzen. Das eine war, dass es keinen zufriedenstellenden U16-Spielbetrieb als Möglichkeit für uns in unserem NLZ hier gibt, was auch einfach ein bisschen daran liegt, dass wir nicht in jeder Altersgruppe dann die Leistungsdichte haben, um eine U16 in der U17 Regionalliga spielen lassen zu können. Und das zweite ist aber auch, dass wir gesagt haben, je größer die Gruppe ist und je mehr Trainer wir dann zur Verfügung haben, desto kleinteiliger können wir natürlich auch differenziert wieder am Trainingstag zerlegen. Und das ist, wenn ich über einen 20er-Kader mit vielleicht einem Cheftrainer und ein bis zwei Co-Trainern nachdenke, natürlich schwierig, in 4 bis 5 kleine Gruppen reinzugehen, um dort differenziert arbeiten zu können. So, und je größer ich die Gesamtgruppe habe, desto mehr kann ich dann natürlich auch im Detail zerlegen und wieder in die einzelnen Positionsgruppen rein.
Wenn wir jetzt von der einzelnen Trainingseinheit mal ein bisschen weggehen, du hast es eben schon angerissen, wie die Trainingswoche bei euch aussieht. Ihr habt 4 Trainingstage. Du hast die Belastung eben schon mal angedeutet. Wie platziert ihr die Inhalte dann auch in, ich sag mal, einer klassischen Trainingswoche? Was ist an den einzelnen Tagen da der Fokus?
Also wir haben es meistens so, dass der Tag nach dem Spiel direkt frei ist. Gehen wir mal von einer Samstag- und Samstag-Spielwoche aus. Heißt das, der Sonntag ist frei. Und am Montag starten wir dann in die Trainingswoche wieder rein. Der Montag sieht dann meistens so aus, dass wir wirklich mit einem großen Technikfokus arbeiten. Also isoliertes Techniktraining am Anfang, danach kleine Spielformen eher im Rondo-Charakter, wo dann aber auch die Technik im Vordergrund steht. Ich persönlich spiele ein Rondo sehr ungerne in einem taktischen Kontext, sondern dann lieber in einem technischen Kontext. Das ist dann am Montag größtenteils der Fokus. Am Dienstag ist die Hauptbelastung. So, und Hauptbelastung sieht dann wirklich so aus, wie ich es eben skizziert habe, dass wir im auch Positionstraining, aber in Spielform mit Gegnerdruck, mit hoher Intensität reinstarten ins Training. danach ein bis zwei Spielformen im Hauptteil haben, wo es um kleine bis mittlere Zahlenverhältnisse geht, also maximal 5 gegen 5, 6 gegen 6, wo wir über Spielprinzipien erarbeiten, sprechen. Und das endet dann am Dienstag in der Fußballfitness, wo wir dann in unterschiedlichen Zahlenverhältnissen nach Verein dann die Jungs wirklich ans Limit bringen. Ein Tag nach der Fußballfitness ist frei. So, und Donnerstag ist es dann ein bisschen ähnlich aufgebaut wie der Dienstag. Also auch eine Trainingseinheit, wo viel Inhalt reinkommt, wo am Anfang der Einheit auch viel intensiv in den Kleingruppen gearbeitet wird. Nur am Ende keine Fußballfitness steht, sondern der Underload. Und der Freitag ist dann meistens das klassische Abschlusstraining, was wir nutzen, um uns auf den Gegner vorzubereiten, wo dann wirklich auch viel drin ist in Richtung Positionsabläufe. Das heißt, dass wir den Linksverteidiger wirklich in seine spielrelevanten Wiederholungen in isolierter Form reinbringen, weil wir auch festgestellt haben, dass es auf psychologischer Ebene einfach einen sehr, sehr hohen Sicherheitsmehrwert für die Jungs gibt, wenn die wissen, okay, ich spiele morgen als Linksverteidiger in der Viererkette und ich habe jetzt auch nochmal 10 Minuten wirklich meine Abläufe aus dem Spiel, was am nächsten Tag kommt, dass das auch für den Kopf einfach total positiv ist.
Wenn wir im Kontext der Trainingswoche jetzt nochmal beim Kleingruppentraining bleiben, was dann ja meistens am Anfang der Einheiten steht, was sind dann noch die konkreten Inhalte, die ihr dort platziert? Also ist es dann so, dass ihr wirklich wöchentlich einen festen Ablauf habt, was dann inhaltlich auch an welchem Tag, abgesehen davon, ob es jetzt eine kleine Spielform technisch oder sonst was ist, platziert wird? Oder sagt ihr dann auch, ja, wir wollen schon irgendwie einen roten Faden reinbringen? Du hast zum Beispiel angesprochen, in den großen Spielformen arbeitet dann noch Spielprinzipien und so weiter, dass ihr dort dann im Kleingruppentraining auch schon entsprechend vorbereitend arbeitet.
Teils, teils. Also wenn sich das, was wir im Spielprinzip trainieren wollen, technisch vorbereiten lässt oder auch individualtaktisch vorbereiten lässt, dann bringen wir es sehr, sehr gerne mit rein. Wenn ich jetzt an die Einheit heute zum Beispiel denke, dann erarbeiten wir über das Kleingruppentraining die technischen Anforderungen in der Boxverteidigung und im Verwerten von Hereingaben, die wir danach in der mittleren Form und in der großen Form am Ende dann auch taktisch angewendet haben wollen. Es ist aber nicht jedes Mal so. Also gerade wenn wir jetzt in einem größeren, vielleicht eher taktischen Prinzip drin sind und sind an einem Tag, wo intensiv gearbeitet werden soll, Dienstag oder Donnerstag, dann sieht es schon eher so aus, dass das Potenzialtraining, Positionstraining am Anfang auch losgelöst von dem ist, was danach passiert. So, das können dann 1-gegen-1-Duelle sein, das können 2-gegen-1-Duelle sein und danach kommt irgendwas zu einem ganz anderen Thema im Training. Das muss dann nicht immer direkt miteinander verknüpft sein.
Du hast es gerade schon angesprochen, so es geht dann auch um Duelle, es können auch mal 1-gegen-1-Duelle sein, 2-gegen-1-Duelle. Du hast auch gesagt, ihr bringt dann gerne auch mal Gruppen zusammen, dass ihr erstmal isoliert vielleicht ein paar Flanken schlagen lasst, die Stürmer mal ein paar Kopfbälle machen lasst, die Innenverteidiger mal einen Kopfball klären lasst, sie dann aber zusammenführt, dass sie wirklich gegeneinander spielen. Das heißt, da geht's dann aber auch nicht nur um technische Themen, sondern da geht ihr dann durchaus auch schon mal in individualtaktischen Bereich rein.
Genau. Und das ist dann innerhalb einer Einheit der rote Faden, den wir drin haben wollen. Beispiel, wenn wir in zwei verschiedenen technischen Abläufen arbeiten. Bei einem Co-Trainer sind die Innenverteidiger oder generell die Verteidiger mit zwei Flankengebern außen. Können dann Außenverteidiger, Schienenspieler, Flügelspieler sein. Die haben eine hohe Wiederholungszahl im Flanken. Und die Verteidiger in der Mitte kümmern sich klar darum, wie kläre ich Bälle, in welcher Höhe, aber auch in welche Zonen. Weil oftmals ist man einfach zufrieden damit als Trainer, wenn die Jungs die Bälle irgendwie rausknallen. Ist im Spiel aber ja auch nicht die Anforderung. Da möchte ich ja schon nicht, dass der Ball zentral in den Rückraum geklärt wird oder dass er zur Ecke geklärt wird, wenn es nicht nötig ist, sondern das sind ja alles Techniken, die ich erarbeiten muss. Auf der anderen Seite des Feldes findet dann mit einem anderen Co-Trainer das Stürmertraining statt. Wie gehe ich dynamisch in die Bälle rein? Wie belaufe ich den ersten Pfosten? Wie belaufe ich den zweiten Pfosten? Wie setze ich mich in den Rückraum ab? Das sind alles Themen, die wir trainieren müssen und den Jungs mit an die Hand geben müssen. Und dann bin ich ein großer Fan davon, dass nach 5 bis 10 Minuten, wenn alle ihre 10, 12 Wiederholungen hatten, zu verbinden. Das heißt, dann wird in der Mitte beispielsweise ein 1-gegen-1 oder ein 2-gegen-2 gespielt. Und dann geht es wirklich darum, wie klärt der Verteidiger gegen einen aktiven Stürmer seine Situation? Oder der Stürmer gewinnt die Situation. Wie setzt er sich gegen den Verteidiger durch und bringt den Ball am Ende Richtung Tor? Und das ist dann, glaube ich, das, wo wir die Jungs in ihren spielrelevanten Aktionen besser machen. Und dann können wir es im weiteren Verlauf des Trainings immer komplexer gestalten, mit immer größeren Zahlenverhältnissen und dann auch immer zunehmender taktischer Bedeutung.
Nehmen wir den roten Faden einfach mal auf, wenn wir das Thema Hereingaben verwerten und Boxverteidigen dann jetzt auch in einem größeren Zahlenverhältnis haben. Wie sehen dann da auch Steuerungsmittel aus, damit ihr trotzdem auch da irgendwo eine hohe Wiederholungszahl eben dieser spielrelevanten Situation reinkommt?
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Kunst als Trainer, das hinzubekommen, dass man die Anzahl dessen, was man sehen will, steigert, ohne es künstlich zu sehr zu verfälschen und zu weit wegzukommen vom Spiel. Weil oftmals sind wir einfach sehr zufrieden damit, wenn wir uns hinterher hinstellen und sagen, ja toll, wir haben 35 Angriffe über den Flügel gespielt. So, aber wenn ich das Ganze, ich übertreibe jetzt mal, in einem 8 gegen 4 vorbereite, da muss ich mich natürlich schon fragen, ist das am Ende der Spielkontext? So, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, es darf nur ein Verteidiger in die Außenzone, damit du dort immer 2 gegen 1, 3 gegen 1 Situationen herstellst. Weil auch da reden wir über ein sehr unnatürliches Steuermittel, was am Ende die Verteidiger hemmt und es ja auch für die Offensive in irgendeiner Form unrealistisch macht. Sondern wenn ich dann daran denke, wie wir es trainieren, dann versuche ich schon, es immer in Gleichzahl spielen zu lassen, es auch bestmöglich in beide Richtungen spielen zu lassen, dass die Spielform für beide Teams gleichermaßen attraktiv ist. Wenn ich jetzt an 11 gegen 11 denke, versuche ich es über den Spielfeldschnitt zu lösen, das heißt wenig Tiefe, volle Breite, um einfach schon mal in die Notwendigkeit zu kommen, den Flügel zu bespielen. Und dann spielen wir sehr, sehr gerne mit einem umgedrehten Trigger, nenne ich es mal. Das heißt, mit beispielsweise einer Raute oder einer Zone im Zentrum des Feldes, wo wir sagen, wenn die Angriffe da rein raus gespielt werden oder da durchgespielt wird, erhöht sich die Torwertung. Man kann es auch noch einfacher machen, Ball rein, extra Punkt, was dazu führen wird, dass die Verteidiger einfach sehr, sehr kompakt und intensiv das Zentrum verteidigen und sich dadurch auch durch den Spielfeldschnitt zwangsläufig die Flügel öffnen und die Mannschaft am Ball es eben schaffen kann, selbstständig aus dem Spiel heraus 2 gegen 1, 3 gegen 2 Duelle am Flügel zu isolieren. So, und dann bin ich der Meinung, dass wir in einem realistischen Spielsetting einfach sind. Ich kann das Prinzip reinbringen, ich möchte den Gegner im Zentrum anbinden, um dann über den Flügel zu beschleunigen. Und das sind dann spielwirksame Lösungen, die Jungs auch am Wochenende wiederfinden.
Du würdest also sagen, wenn die Regel jetzt, wie man es ja vielleicht dann auch als erstes im Kopf hätte, lauten würde, Treffer, die nach einer Vorbereitung in der Flügelzone fallen, zählen doppelt, wird das eher weniger zu den Situationen führen, die du haben willst, als wenn du eben die durchs Zentrum belohnst, obwohl es eigentlich nicht das Thema ist.
Genau, weil wir müssen uns ja auch fragen, aus Verteidigersicht, was passiert? So, und wenn ich ab einer gewissen Altersklasse ja auch clevere Verteidiger habe, die Spielform gewinnen wollen, dann muss ich mich ja schon fragen, in welches Verhalten steuere ich die Verteidiger damit rein? Und wenn ich als Verteidiger die Regel hätte, Tore über den Flügel zählen doppelt, würde ich erstmal sagen, okay, ich verteidige die Flügel sehr kompakt und vielleicht immer in der Gleichzahl, möglicherweise sogar in der Überzahl. Und wahrscheinlich, wenn ich mir die Form dann angucke, provoziere ich eher ein Spiel durchs Zentrum oder durch die Halbräume oder in die Red Zone rein, weil der Gegner sich wahrscheinlich sehr, sehr breit auseinanderziehen wird, um eben die Flügel gut zu verteidigen. Und ich glaube, da muss man immer tierisch aufpassen, dass man das Ziel, was man hat, nicht zu, ich nenne es mal billig, erreichen möchte, weil die Verteidiger das natürlich auch checken und man dann Gefahr läuft, dass man in einem ganz anderen Schwerpunkt am Ende landet, weil die Verteidiger sich nicht so verhalten, wie man das eigentlich geplant hatte.
Ihr habt ja jetzt eine Saison auch schon in diesem Konzept gearbeitet und dann jetzt sehr regelmäßig auch immer das Kleingruppentraining umgesetzt. Wahrscheinlich werdet ihr ja einige Inhalte dann jetzt auch mehrmals über diese Saison genutzt haben. Habt ihr da auch für euch Formen gefunden, wo ihr sagt, die sind richtig gut, deswegen bauen wir sie wiederkehrend immer wieder ein, weil wir genau das bekommen, was wir brauchen? Und falls das so ist, könntest du vielleicht einfach mal eine auch exemplarisch darstellen?
Ja, also wenn ich zum Beispiel an das Thema persönliche Duelle gewinne, denke, dann bin ich ein sehr, sehr großer Fan von einem schmalen, relativ langen Feld für ein 1 gegen 1 mit tiefen Anspielern zwischen zwei Minitoren oder auch dahinter mit einem Großtor, je nachdem, was das Trainingssetting dann halt hergibt. Dann habe ich permanent, ich kann es ja auch in der Diagonalen spielen, um ein bisschen mehr in die Flügelspielersituation zu kommen, dann habe ich permanent die 1 gegen 1 Duelle, habe aber durch die Ergänzung, dass ich einen Tiefklatschspieler dahinter habe, auch das Spielprinzip nach Aktion ist Pflicht, Spiel und Sprint, Spiel und Geh, jeder nennt es ja anders, was ich aber immer drin haben möchte, einfach versorgt. Das heißt, ich habe nicht nur das isolierte 1 gegen 1, sondern ich habe schon auch einen Pass, einen Doppelpass, den ich mitdenken kann, was ja im Spiel auch irgendwo immer die Anforderung ist. So, das wäre eine Sache, wo man dann auch einfach viel mitspielen kann. wenn man die Anspieler tief positioniert, ist es was ganz anderes, als wenn ich sie als Anker hinter mir positioniere. Ich kann sie auch seitlich am Feld positionieren und komme dadurch in ganz viele unterschiedliche Spielsituationen rein. Nutze ich aber super gerne, wenn wir im Kleingruppentraining im 1 gegen 1 persönliche Duelle gewinnen Fokus sind. Wenn ich an Techniktraining denke, dann bin ich ein sehr, sehr großer Fan von allem, was die Spieler in einem Wettbewerb gegeneinander in das Verhalten reinbringt, was ich haben möchte. Beispiel Ball unter der Schnur. Du hast ein kleines Quadrat mit Hütchen, ich habe ein kleines Quadrat mit Hütchen. In der Mitte stehen zwei Stangen mit einer Schnur, 30, 35 Zentimeter hoch, sodass der Ball halt gerade noch drunter passt. Und dann geht es darum, dass ich dich mit den Pässen so unter Druck setze, dass du nicht mit zwei Kontakten den Ball in deinem Feld verarbeiten und wieder rüberspielen kannst. So, und ich glaube, da lohnt es sich einfach, sich zu überlegen bei sowas, wie kann ich durch die Methodik der Form das erreichen, was ich haben möchte. Weil ich kann die Jungs, wenn die gegenüberspielen und ich bin im Techniktraining, ich kann denen 10-mal sagen, Männer, Passschärfe hoch, Passschärfe hoch, Passschärfe hoch. Das wird genau 2 Versuche lang halten und dann geht die Passschärfe wieder runter. Wenn ich aber einen Wettbewerb schaffe, wo die Jungs über die Passschärfe selber das Ziel haben, den Gegner unter Druck zu setzen, muss ich es gar nicht coachen, muss ich es gar nicht immer wieder reinbringen, sondern die haben automatisch halt einen Antrieb, einen guten ersten Kontakt zu haben, scharfe Pässe, glatte Pässe zu haben, um dann eben die Spielform oder die Trainingsform für sich zu gewinnen. Und ich glaube, genauso muss man es denken, weil dann kann einem die Methodik der Form ganz, ganz viel nerviges Coaching ersparen.
Du sprichst es an. Jetzt haben wir sehr viel über methodische Dinge auch schon gesprochen, die wir quasi im Vorhinein auch schon planen können, um genau dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Jetzt habt ihr natürlich aber auch den Luxus eines großen Trainerteams und habt dann viele Kleingruppen und wollt dann natürlich auch im Detail coachen. Wie gelingt es euch, wenn ihr jetzt in dem Kleingruppentraining ja erstmal mit einer relativ kleinen Anzahl unterwegs seid, dort aber trotzdem auch sogar nochmal konkret und gezielt auf den Einzelnen einzugehen? Weil wir haben es ja eben gehört, der eine Innenverteidiger hat dann vielleicht eher das Problem, am Mann zu verteidigen, der andere hat vielleicht eher das Problem, die Tiefe zu sichern. Das sind ja durchaus nochmal unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr da auch coachen müsst. Wie gelingt euch das in diesen kleinen Gruppen dann auch trotzdem zu differenzieren?
Ich glaube, der Schlüssel ist, dass man seine Spieler einfach sehr gut kennt und sehr gut kennenlernt. Also würde ich jetzt mit meinem Trainerteam in irgendeine andere Mannschaft als Demo gehen und genau das Kleingruppentraining durchführen, wäre es wahrscheinlich nicht halb so wirksam, nicht halb so gut, weil wir den Spieler individuell gar nicht kennen und gar nicht abholen könnten. Wenn ich bei uns an das Kleingruppentraining denke, dann ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass man die immer wiederkehrenden Gruppen und Themen, auch mit dem immer selben Co-Trainer, einfach als Experten für dieses Thema dann laufen lässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wir haben in der neuen Saison einen Spieler, einen Co-Trainer, der selber aus dem Profibereich kommt, viel Erfahrung in der dritten und zweiten Liga hat. Und das ist zum Beispiel jemand, der offensiv außen für sich gespielt hat. So, das heißt, wenn ich den in den Kontext Flanken, Hereingaben bringe, wird der da jede Woche wieder mit den Spielern dran arbeiten können. Und dann geht es halt darum, die Spieler so kennenzulernen, wie verhalten sie sich in gewissen Situationen, dass ich das auch immer wieder dann in der Woche drauf aufgreifen kann. So ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben 2 Neuner bei uns im Kader, im Altjahrgang. Einer ist, wenn er mit dem Rücken zum Gegner angespielt wird, immer dabei, weil der körperlich gut ist, so einen sichernden Lukaku-Kontakt zu setzen und dann daraus zu arbeiten. Der andere, sehr, sehr kleiner, aber sehr flinker Stürmer, der wird mit dieser Lösung niemals glücklich werden, sondern für den geht es darum, Dynamik zu entwickeln, direkt auf den ersten Kontakt und schon da wegzukommen und das Duell zu lösen. Das heißt, die beiden gehen ein und dieselbe Spielsituation völlig anders an. Wenn ich das als Trainer aber weiß, weil ich die Spieler gut kenne und sie dann immer wieder Woche für Woche in ihre Situation reinentwickeln, dann glaube ich, haben wir einen guten Mehrwert. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, so musst du das als Neuner machen, sondern dass wir mit dem Spieler seine eigenen Potenziale erarbeiten.
Wie teilt ihr die Kleingruppen dann unter euch auf? Also du hast es gerade schon gesagt, wenn es dann positionsspezifisch ist, seid ihr dann noch immer irgendwo bei der gleichen Gruppe, damit einer sich auf die Innenverteidiger konzentrieren kann und so weiter. Jetzt hast du ja eben angedeutet, es gibt nicht nur positionsspezifische Inhalte, sondern es geht dann auch mal um technische Inhalte, es geht auch mal um Biobanding, Einteilung in den Gruppen. Wie teilt ihr euch das dann untereinander auf? Achtet ihr dann schon darauf, dass trotzdem immer noch möglichst die Spieler in der Gruppe sind, die der eine Co-Trainer halt immer wieder betreut? Oder habt ihr dann auch irgendwo ein rotierendes System drin, dass nicht der eine Spieler irgendwo auch immer den gleichen Co-Trainer vor der Nase hat, sondern ihr auch alle trotzdem mal seht im Training?
Genau. Also bei allem, was, kann man so zusammenfassen, bei allem, was spezifisch ist, beispielsweise das Positionstraining, achten wir schon drauf, dass es immer wiederkehrend derselbe Co-Trainer dann auch ist. Bei allem, was allgemeiner ist, wenn wir über allgemeine technische Ausbildung reden, wo sich ja auch die Gruppen immer dann neu zusammensetzen und es auch so ein bisschen zufälliger ist, wie dann die Gruppen eingeteilt sind, dann variiert es total. Und dann sind wir auch oft dabei, dass es auch innerhalb eines Trainings in den Gruppen rotiert. Also dass Co-Trainer A eine erste Kontakt-Passspiel-Routine macht, wie ich es jetzt gerade mit Ball unter der Schnur skizziert habe, und Co-Trainer B was zum Schlagen von Flugbällen und An- und Mitnahme hoher Bälle macht. Und dann wird nach 7-8 Minuten wechseln die Spieler die Form. So, also da sind wir dann schon freier Richtung, welcher Co-Trainer ist bei welchem Spieler.
Wenn du so ein Coaching in den Kleingruppen mal skizzieren müsstest, wie sieht das aus? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das dann auch eine Phase des Trainings ist, wo der Trainer auch mal durchaus aktiv sein darf, wo auch mal jede oder jede zweite Wiederholung dann auch entsprechend kommentiert oder korrigiert wird, wo es dann vielleicht später in den Spielformen vom Coaching her etwas runtergefahren wird.
Ja, also kommt natürlich auch wieder darauf an, was trainieren wir jetzt gerade in der Kleingruppe, wenn wir in einer technischen Ausführungsebene sind. Dann sind schon alle Spieler irgendwo ähnlich gecoacht, weil wie ich da Standbein bei einem Pass setze, wie ich den Fuß sauber durchschwinge, das ist jetzt erstmal Spielertyp unabhängig und für jeden Spieler gleich. Da geht es dann eher darum, dass wir wirklich die Basics verbessern. Wenn ich im Positionstraining bin oder im spezifischen Anwendungstraining für den Spieler, dann ist es halt auch sehr, sehr individuell im Coaching. So, und dann ist die Frequenz extrem hoch, weil ich den einen Stürmer in seinen Situationen eigentlich immer kommentiere und bei jeder Situation verbessern oder bestätigen möchte, je nachdem, ob etwas positiv oder negativ ist. Und natürlich geht es dann auch durch die Komplexität und durch die steigenden Zahlenverhältnisse im Laufe des Trainings dann immer weiter runter. Aber was spannend ist und was man schon beobachten kann, wenn ich einen Co-Trainer habe, der sich sehr, sehr häufig mit den Flankengebern und den Stürmern im Einlaufverhalten in der Mitte beschäftigt, dann stelle ich schon fest, dass auch im Training danach und auch in den Spielen am Wochenende sein Fokus sich automatisch auch darauf konzentriert. Das heißt, er wird dann wenig Fokus auf die Innenverteidiger oder Sechser im Aufbau haben, sondern schon sehr, sehr spezifisch bei den Flügelspielern, Offensivspielern sein. Und das ist ja eigentlich total cool und lohnenswert, wenn wir da irgendwo für jede Positionsgruppe oder jeden Spielertyp auch so ein bisschen seinen Ansprechpartner haben, für die Themen, die jetzt gerade dann einfach relevant sind.
Berücksichtigt ihr so etwas dann auch in der Trainingsplanung, um auch nochmal auf das Thema roter Faden vielleicht in dem Bereich zu kommen? Wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel von eben bleiben, Hereingaben verwerten, Box verteidigen. Wenn jetzt der eine Co-Trainer im Aufwärmen oder im hinführenden Teil mit den Innenverteidigern gearbeitet hat, wie wollen wir Flanken verteidigen? Der andere mit den Stürmern gearbeitet hat, wie wollen wir sie verwerten? Und es dann am Ende in eine Spielform geht, wo beide Themen auch irgendwie drin sind, dass der eine vielleicht trotzdem bei diesem defensiven Part bleibt und in der Spielform vielleicht das verteidigende Team coacht und der andere dann den offensiven Part übernimmt?
Genau, ja. Also so versuchen wir es dann durchzuziehen, weil das dann natürlich auch dazu führt, dass du dann mit den Spielern, die du am Anfang des Trainings hattest, dass du die auch wieder begleitest in der großen Spielform am Ende und dann natürlich auch inhaltlich im Thema einfach gut drin bist. Und deswegen versuchen wir das schon da, wo es sich machen lässt, dass wir auch den Coaching-Schwerpunkt der Co-Trainer oder der Trainer wie einen roten Faden durch ein Training durchziehen können.
Jetzt hast du eben angesprochen, dass ihr in gewissen Bereichen im Kleingruppentraining, wenn es zum Beispiel um die Techniken geht, natürlich auch im Coaching relativ einheitlich unterwegs seid. Andererseits aber natürlich auch irgendwo individuelle Freiheitsgrade lassen wollt. Habt ihr denn dann in dem Bereich, wo es um diese Einheitlichkeit geht, auch trotzdem zum Beispiel Coaching-Begriffe, die ihr dann auch im technischen Bereich benutzt? Oder ist das eher etwas, was bei euch nur im taktischen Bereich dann auch Anwendung findet?
Wir haben sie schon im technischen Bereich. Also wenn ich jetzt mal Beispiele nehme, wir reden von Glätte bei Pässen, also dass ich einfach glatte Pässe haben möchte, weil das, finde ich, ganz gut beschreibt einfach. Ich will keine hoppelnden Bälle drin haben. Und dann in der technischen Erarbeitung natürlich aber auch, was muss ich denn tun, um den Pass entsprechend glatt zu spielen. Wenn wir über Abschlüsse aus der Nahdistanz mit der Innenseite reden, dann haben wir Schulterdroppen als Coaching-Begriff. Was einfach heißt, ich lege die ballnahe Schulter über den Ball, um dadurch automatisch durch die Körperhüftstellung mit der Innenseite flach arbeiten zu können. Das sind schon Sachen, wo wir versuchen, das einheitlich zu coachen, den Jungs gegenüber. Findet natürlich eher im Kleingruppenkontext Anwendung, als jetzt im Spiel am Wochenende in der NLZ-Liga. Da werde ich das wahrscheinlich nicht reincoachen. Und dann ist es aber auch so, dass unabhängig davon auch jeder Co-Trainer natürlich seine eigenen Freiheitsgrade hat. Also wenn der Ex-Profi den Jungs dann erzählt, was er mit den Flanken irgendwie anders machen würde, benutzt er wahrscheinlich ein anderes Vokabular, als ich das tue. Und das ist aber auch okay, weil am Ende muss der Spieler das verstehen. Und ich glaube, wenn man es ihnen einfach und gut erklärt, dann funktioniert das auch, ohne dass alles einheitlich ist.
Welche Rolle spielen für euch zusätzlich zu dem Kleingruppentraining dann auch nochmal Analysemöglichkeiten? Also dann vielleicht auch in dem Kontext auch individuell mit den einzelnen Spielern, um damit sie das, wenn ihr vor dem Training vielleicht zusammensetzt und um bei dem Innenverteidiger zu bleiben, vielleicht nochmal ein paar Situationen durchgeht, wo er es vielleicht am Mann besser verteidigen kann und ihr danach in die von dir eben angesprochene 1-gegen-1-Form reingeht, ihm vielleicht vorab auch schon mal ein paar Hilfen mitgeben zu können, die er dann danach direkt umsetzen kann?
Machen wir viel und halte ich auch für hochgradig sinnvoll und läuft dann tatsächlich auch über die Co-Trainer-Schwerpunktsetzung, wie wir sie auch im Training drin haben. Heißt, um im Beispiel zu bleiben, der Ex-Profi, der einfach viel mit den Flügelspielern, Offensivspielern im Kleingruppentraining macht, der ist dann auch derjenige, der sich mit dem Video, mit dem Laptop nach dem Spiel hinsetzt mit dem Spieler und mit ihm vielleicht offensive 1-gegen-1-Situationen am Flügel bespricht, wo er Dinge gut gemacht hat oder nicht so gut gemacht hat. Das läuft dann auch sehr, sehr viel über die Co-Trainer-Experten in den jeweiligen Schwerpunktbereichen.
Ist dann ja wahrscheinlich auch ein Punkt, wo jedem neben seinen Stärken auch nochmal die Potenziale aufgezeigt werden, an denen ihr dann ja jetzt auch wirklich sehr im Detail und differenziert arbeiten könnt. Habt ihr in dem Jahr, wo ihr jetzt mit dem Konzept arbeitet, auch gemerkt, dass es bei Spielern nochmal eher dazu kommt, dass sie diese Potenziale auch erkennen und vielleicht auch über das Kleingruppentraining, was ihr anbietet, darüber hinaus selbst versuchen, an diesen Potenzialen zu arbeiten? Also ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel bei technischen Themen bleiben, du hast ja eben schon angesprochen, an der einen oder anderen Stelle ist das vielleicht auch ein Niveau, was man etwas höher erwarten würde, dass sie da zum Beispiel zu Hause oder in ihrer Freizeit oder so nochmal dran arbeiten, was ja dann tatsächlich auch ganz gut möglich ist.
Ja, also wie sie es in der Freizeit machen oder zu Hause, weiß ich nicht. Aber wir versuchen schon, über die Art und Weise, wie wir trainieren und auch die den Leistungsstand der Jungs analysieren und kommentieren, einfach ihnen auch ein ehrliches Selbstbild zu vermitteln, wo stehe ich gerade und was sind aber auch Dinge, die ich ganz, ganz dringend verbessern muss, um eben auf das nächsthöhere Level zu kommen. Und da ist meine Erwartung schon, dass wir es durch die, ich nenne es immer technische Routinen, die wir dann auch im Techniktraining anbieten, beispielsweise diese Wettbewerbsform mit Ball unter der Schnur, kann ich ja für alle anderen Techniken auch bauen, dass wir da ein Setting schaffen, wo es für die Jungs auch relativ einfach ist zu sagen, pass auf, Mitspieler XY, wir bleiben heute nochmal 20 Minuten länger draußen nach dem Training und machen das einfach, weil wir haben da beide ein Thema und lass uns das mal angehen. So, und da sieht man bei den Spielern schon, dass die, die es ernst meinen und die, die sich wirklich verbessern wollen, ist natürlich immer so, manche mehr, manche weniger, aber dass man die sehr häufig vor dem Training schon auf dem Platz sieht oder nach dem Training noch länger auf dem Platz sieht, wo sie dann an ihren technischen Themen arbeiten und oft tatsächlich auch genau in den Routinen, die wir ihnen mitgeben. Aber wie gesagt, also manche machen es mehr, manche weniger. Wenn das Wetter schön ist, sieht man mehr draußen, als wenn das Wetter schlecht ist. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber das sind ja alles nur Hilfestellungen, die der Spieler dann auch bekommen soll, um sich selber dahin zu entwickeln, wo er irgendwann mal hin möchte.
Jetzt haben wir viel über das Kleingruppentraining gesprochen. Wir sind ja so ein bisschen zu dem Thema gekommen, weil ursprünglich der Ausgangspunkt der Ansatz war, den ihr jetzt auch gewählt habt, durch den sich ja das Kleingruppentraining auch einfach häufiger ergibt. Wenn du jetzt mal die Saison so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, welche Vorteile hat das Konzept euch einfach gebracht? Du kannst es jetzt nicht mit vorher vergleichen, weil du zu dieser Saison erst gekommen bist, aber was sind so die Erfahrungen, die du als positiv bewerten würdest? Und welche Rolle spielt, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, für dich vielleicht in diesem Kontext dann auch das Kleingruppentraining?
Also was erstmal sehr, sehr auffällig ist, ist, wir haben die Spieler auf extrem viel Spielzeit gebracht pro Person. Was ja irgendwie auch logisch ist, wenn ich von zwei unabhängigen Kadern ausgehe, sage ich jetzt einfach mal 20 plus 2, ist wahrscheinlich so ein guter Richtwert, reden wir über 40 Feldspieler. Wir sind jetzt mit 30 Feldspielern in die Saison und haben aber durch die Flexibilität, dass wir immer hin und her schieben können, dass auch ein Spieler, wenn er Samstagvormittag nur 20 Minuten spielt, Samstagnachmittag beim Leistungsvergleich nochmal 60 Minuten bekommt, einfach eine hohe Flexibilität, können viel verschieben und kriegen dadurch die Jungs einfach auf extrem viel Spielzeit. So, also es gibt eigentlich kein Wochenende oder keine Woche, wo ein Spieler unter 45, 50, 55 Minuten spielt. Das merkt man schon, dass einfach alle irgendwo im Flow sind, dass alle irgendwo spielen. Und dass es dann natürlich auch durch die beiden Jahrgänge zu anderen Aufgaben, zu anderen Herausforderungen kommt. Also der Jungjahrgang profitiert extrem davon, im Trainingssetting immer wieder mit älteren Spielern zu trainieren. Völlig egal, ob das in der Kleingruppe oder in der großen Spielform ist. weil man einfach schneller und früher an ein höheres Niveau gewöhnt wird. Die älteren Spieler lernen Kompetenzen im Bereich Führung, auch auf dem Platz, im Bereich wirklich dominant sein. Ich muss als Altjahrgang, wenn ich mit Jüngeren trainiere, nicht nur einfach mittrainieren. Ich muss wirklich auch der Spieler sein, der die Spielform dann irgendwie an sich zieht und auch lernen muss, einfach mal der Beste zu sein in der Spielform. So, und gerade wenn wir es dann verknüpfen für die Altjahrgänge auch mit viel Training in der U19, um da auch wieder den nächsthöheren Reiz zu setzen, haben wir einfach eine gute Entwicklung, was das Individuelle betrifft, auf eigentlich allen Ebenen gemacht. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel zwischen den Konzeptfaktoren, also Training in einem Doppeljahrgang, sehr, sehr hohe Spielzeit durch wenig Spieler insgesamt und aber auch durch die Möglichkeiten, die das Konzept eben mit sich bringt, sehr, sehr differenziert zu trainieren. Es soll jetzt auch gar nicht so klingen, als würden wir alles immer nur in der kleinen Gruppe machen. Das ist auch nicht der Fall. Aber wir haben eben durch ein so großes Trainerteam und so viele Spieler, die wir dann wieder kleinteilig zerlegen können, einfach sehr, sehr differenzierte Trainingsmöglichkeiten.
Wenn wir jetzt hören, dass ihr schon eine sehr gute individuelle Entwicklung im Laufe der Saison gesehen habt und das zumindest zum Teil auch darauf zurückführen könnt, dass ihr eben so differenziert auch arbeiten konntet. Welche Empfehlung würdest du vielleicht auch deinen Trainerkolleginnen und Trainerkollegen mitgeben, um vielleicht in ihrem Verein, in ihrem Setting diese individuelle Entwicklung auch ähnlich optimal gestalten zu können?
Ich glaube, dass es sich immer lohnt, aus der Spielerperspektive auf das Ganze drauf zu gucken. Und das ist eigentlich auch egal, in welcher Altersgruppe oder in welchem Setting ich mich bewege. Wenn ich die Frage, was braucht die Mannschaft oder was braucht vielleicht auch ich als Trainer, ein bisschen hinten anstelle oder auch umdrehe und mehr in den Kontext, was braucht der einzelne Spieler und wie schaffe ich ein Trainingssetting, wo der einzelne Spieler sich für sich entfalten kann und seine Stärken und seine Themen angehen kann, dann ist schon mal viel geholfen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was Hannes Wolf mit der Trainingsphilosophie Deutschland einfach skizziert. Je mehr ich kleiner und auch freier spiele oder auch kleiner und ja einfach in einem geringen Zahlenverhältnis technische Themen aufarbeite und technische Themen trainiere, desto mehr Verwirklichungsmöglichkeit gibt es natürlich für den einzelnen Spieler irgendwo. So, und ich glaube, dass so Dinge wie die Trainingsgruppe vergrößern, beispielsweise einfach mal mit U15, U16 einen Trainingstag, eine halbe Stunde gemeinsam machen und danach geht's jeder für sich in den getrennten Mannschaften wieder weiter. Und dann aber nicht 15 Spieler zu haben, sondern 30 und aber auch nicht nur 3 Trainer, sondern 6 Trainer und die dann wieder zu zerlegen in Kleingruppen, wirklich im Stationstraining, technische Basics im Detail erarbeiten oder in Positionsablauf reingehen, dass das einfach jede Mannschaft irgendwo machen kann. Ich glaube, alles, was wir dafür brauchen, ist eine gute Kommunikation und eine gute Verknüpfung an den Schnittstellen, U15, U16, U16, U17 und so weiter. Und dann ist das, glaube ich, gar kein Problem, das auch in kleineren Vereinen oder auf einer Platzhälfte oder mit weniger Manpower im Trainerteam dann auch immer wieder mal umzusetzen. Und es muss ja auch nicht so sein, dass man es direkt jetzt für eine komplette Saison als Spielbetrieb startet. Aber ich glaube, jeder Verein kann irgendwie einmal die Woche anfangen, 2 Teams mal eine halbe Stunde zusammenlaufen zu lassen und dann kleinteiliger in die Detailarbeit reinzugehen.
Wenn ich jetzt als Amateurtrainer unterwegs bin und vielleicht die erste halbe Stunde auch so gestaltet habe, dann aber vielleicht an dem Tag sogar nur alleine auf dem Platz bin und dann mit meinen 15 oder 18 Leuten wieder weiter trainiere, den roten Faden aber trotzdem aufnehmen möchte und auch in der anschließenden Spielform, die ich dann vielleicht spiele mit 16 Leuten vielleicht im 8 gegen 8, trotzdem bei den individuellen Themen auch bleiben möchte, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, wie ich das trotzdem schaffen kann im Coaching?
Ich glaube, im Coaching ist es natürlich schwerer, je größer die Gruppe ist, wenn ich komplett alleine bin. Ich glaube, dass dann ganz entscheidend ist einfach, was kann die Spielform mir abnehmen? Was gibt die Spielform her? Wenn ich beispielsweise in dem Beispiel von eben bleibe, was wir hatten, mit dem Flanken verwerten, Flanken verteidigen und gehe danach auf einer Platzhälfte in 8 gegen 8 mit wenig Tiefe, viel Breite und vielleicht noch 1-2 Provokationsregeln, dann sorgt die Form ja schon automatisch dafür, dass ich in meine Abläufe irgendwo reinkomme. Also, dass jeder Spieler das, was gerade erarbeitet wurde, reinbringen kann. Und dann, glaube ich, geht es im Coaching darum, für sich einen guten Mix zu finden. Ob ich sage, ich möchte irgendwo allen Spielern gerecht werden, dann wird es aber wahrscheinlich wenig Detailtiefe geben für den Einzelnen. Oder ob ich auch bewusst sage, ich konzentriere mich heute mal auf die 2-3 Stürmer in der Box und erarbeite mit denen im 8 gegen 8 wirklich individuell mal einen Schwerpunkt und lasse die anderen dann eher so ein bisschen für sich ihr Ding machen. Und eine Woche später mache ich vielleicht dann eher die Flügelspieler. Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden, was da besser ist. Also ob man entweder allen so ein bisschen was gibt oder den zwei, drei Spielern dann im Detail was. Ich persönlich wäre, glaube ich, eher bei Letzterem, weil das die Spieler dann am Ende weiterbringt. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man dann mit ein oder zwei Co-Trainern zusätzlich sich die Dinge ein bisschen aufteilen kann.
Würdest du sagen, dass mir da denn die Spielform eventuell auch sogar was abnehmen kann? So, wir haben eben über individuelle Stärken und Schwächen gesprochen. Vielleicht jetzt mal so ein bisschen rumgesponnen, kann man da ja auch nochmal individuelle Provokationsregeln reinbringen? Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe einen Stürmer, der ist richtig gut im Kopfballspiel und diese Stärke möchte ich jetzt halt auch einfach weiter fördern. Dann sagst du zum Beispiel, du machst genau die Form und wenn er dann ein Kopfballtor macht, zählt es halt doppelt, um ihn vielleicht auch nochmal mehr in diese Situation zu bringen, die er halt so oder so schon gut kann und diese Stärke auch einfach zu belohnen. Mhm. Wahrscheinlich musst du dich um ihn dann ja auch gar nicht mehr so viel kümmern, weil der ist erstmal damit beschäftigt, ja geil, ich kann irgendwie gut Kopfwelle und wird heute doppelt belohnt und ich mache erstmal und du hast als Trainer vielleicht nochmal wieder etwas mehr Raum, dich vielleicht mit dem Verteidiger zu beschäftigen, der ihn jetzt verteidigen muss, der wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit köpfen wird und mit ihm nochmal ein Thema zu erarbeiten.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, man muss sich da halt gut überlegen, was für Provokationsregeln oder Belohnungstrigger setzt man für den einzelnen Spieler. Wenn ich jetzt an das Kopfballbeispiel denke, wäre natürlich schon auch die Frage, kann er das für sich groß beeinflussen? So, oder ist er nicht da auch sehr davon abhängig, welche Hereingaben kommen? Also müsste man es nicht irgendwie im Zusammenspiel mit dem Außenspieler vielleicht machen? Aber wenn man das macht und wenn man das wirklich im Detail durchdenkt, was man den Spielern mitgibt, total sinnvoll. So, und wenn ich einen Innenverteidiger habe, der Schwierigkeiten hat im Überdribbeln der ersten Pressinglinie, sich vielleicht auch einfach nicht traut oder es nicht beidfüßig macht und ich dem mit reingebe, pass auf, wir spielen jetzt 2x12 Minuten und ich möchte dich mindestens 8-mal sehen, wie du wirklich die erste Pressinglinie überdribbelst, dann ist das natürlich was ich dem Spieler auch total gut mitgeben kann. Und vor allem muss ich das ja auch nicht für jedes Training neu machen. Das kann ich dem ja mitgeben und sagen, das gilt jetzt für dich für die nächsten 3 Wochen. Egal, ob wir 3 gegen 3 oder 8 gegen 8 spielen und sieh zu. Und dann kann ich mich im Coaching vielleicht wieder auf andere Themen fokussieren.
Ja, ich glaube, dann haben wir heute sehr viele spannende Eindrücke von euch bekommen. Ich glaube auch einige praktische Anregungen, die der ein oder andere auch für das eigene Training mitnehmen kann. Ich freue mich gleich, es hier noch auf dem Platz beobachten zu können und sag vielen Dank für deine Zeit.
Für die Einladung.